Etwa jede vierte Schule in Deutschland besitzt mittlerweile einen Schulgarten oder hat zumindest Zugang zu einem Gartengelände. So auch die Wöhler-Schule, ein Gymnasium im Frankfurter Stadtteil Dornbusch. Einmal die Woche treffen sich dort nach der letzten Schulstunde etwa ein Dutzend Jungen und Mädchen, um in einem weitläufigen Grundstück unter Anleitung eines Lehrers zu gärtnern. Dort können sie Bücher und Stifte gegen Hacke und Schaufel eintauschen. Was die Lehrer im Biologieunterricht sonst nur an der Tafel mit Büchern und Arbeitsblättern zu vermitteln versuchen, lässt sich hier unter freiem Himmel mit allen Sinnen erleben. Zum Beispiel, wie eine Tulpe aufgebaut ist oder wie eine Bohne keimt. Der Lehrstoff füllt sich so mit Leben und ist keine trockene Theorie mehr, denn im Schulgarten lässt er sich anfassen, riechen, betrachten und manchmal auch schmecken. Eine sinnliche Lernerfahrung, die Frank Becker für sehr wichtig hält. Er ist zuständig für den Schulgarten der Wöhler-Schule.
Ich finde, die Bedeutung kann man gar nicht überschätzen. Es gibt verschiedene Sinne, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und in der Schule machen wir sehr viel übers Gehör und übers Auge und müssen es kognitiv verarbeiten. Während im Schulgarten, wenn man sich mal dreckig macht, da kommen sinnliche Erfahrungen hinzu. Das heißt, man nutzt noch ganz andere Eingangskanäle und es bleibt mehr haften. Und es wird bewusst und etwas begreifen, kommt ja auch von greifen. Und insofern denke ich, ist das eine gute Sache.
Dem stimmen auch seine Schüler und Schülerinnen voll und ganz zu.
Also zum Beispiel bei den Tulpen, die Tulpen haben wir durchgenommen und jetzt im Unterricht sieht man die halt nur an der Tafel und so. Und wenn man dann halt im Schulgarten ist und irgendjemand aus dem Beet eine Tulpe hat, dann kann man sich halt auch angucken, wie die aufgebaut ist. Man sieht es nicht nur an der Tafel, sondern man sieht es in der Realität. Mit einem Blatt Papier kann man ja nicht die Tulpe anfassen oder so.
Die sogenannte Wöhler-Wildnis des Frankfurter Gymnasiums bietet den Schülern und Schülerinnen weit mehr als nur einen gewöhnlichen Schulgarten, in dem Gemüse angebaut wird und Blumenbeete angelegt werden. Zusätzlich gibt es in unmittelbarer Nähe der Schule noch eine Streuobstwiese, einen Schulteich und auf einem Wiesengrundstück hat man einem Bienenvolk ein Zuhause eingerichtet. Auf diese Weise bietet die Wöhler-Wildnis eine Vielfalt an Naturerfahrungen und Anschauungsobjekten. Der Unterrichtsstoff der unterschiedlichsten Jahrgangsstufen lässt sich so mit einer Tätigkeit draußen in der Wöhler-Wildnis bestens verbinden.
In der Jahrgangsstufe 5 ist im Curriculum vorgesehen Pflanzenkunde. Und in dem Zusammenhang geht es um den Aufbau von Pflanzen, es geht um die Frage der Bestäubung und Befruchtung. Und all diese Dinge kann man exemplarisch am Schulgarten nacharbeiten und ganz bewusst. Das Gleiche gilt für die Streuobstwiese, wo, wenn man dann sich mit verschiedenen Bestäubungsmechanismen beschäftigt, das durchaus auch mal an einem Baum, an einer Pflanze darstellen kann. Im weiteren Verlauf, in der Jahrgangsstufe 9-10, gibt es einen Wahlpflichtunterricht, der heißt Ökologie. Und dort benutzt man ganz oft den Schulteich, um Untersuchungen zu machen. Das heißt, man bestimmt, welche Tiere gibt es in einem Teich, wie ist es eigentlich mit so einem Teich, was ist das Besondere und kann dann dort vor Ort auch mikroskopieren und dergleichen mehr machen. Später dann in der gymnasialen Oberstufe gibt es einen Vergleich zwischen Fließgewässern und stehenden Gewässern. Auch da wird dann der Schulteich oft herangezogen, um pH-Wertbestimmungen, chemische Untersuchungen und dergleichen zu machen.
Auf diese Weise wird der Schulgarten zu einem Experimentierlabor unter freiem Himmel. Im Schulgarten lernen die Schüler und Schülerinnen auch Stoffkreisläufe zu verstehen und biologische Vielfalt kennen. Doch nicht nur biologische Sachverhalte können den Kindern und Jugendlichen dort vermittelt werden. Sie lernen dort auch, das Phänomen Zeit zu erfassen. Vom Säen eines Samens bis zur Ernte vergehen schließlich mehrere Monate. Durch ihre Arbeit im Schulgarten lernen die Kinder so, längere Zeitspannen zu überblicken. Und sie lernen auch, Verantwortung zu übernehmen, die Folgen des eigenen Tuns abzuschätzen und über nachhaltige Entwicklung nachzudenken. Und noch auf einem anderen Gebiet profitieren die Schüler und Schülerinnen von der Arbeit im Schulgarten, ist sich Biologielehrer Frank Becker ganz sicher.
Neben Sachkenntnis in dem einen oder anderen Bereich dann auch vertieft, denke ich, ist das der Umgang miteinander, sich selbst in der Gruppe zu organisieren. Wie geht der damit um? Was muss ich tun, damit es klappt? Halte ich mich raus? Bringe ich mich ein? Also gerade dieses soziale Lernen, denke ich, das spielt eine ganz große Rolle in dem Schulgarten. Und sie müssen lernen, sich selbst zu organisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, den man an solchen Projekten dann auch lernen kann. Und ich denke, das ist ein Hauptlernerfolg von solchen Projekten.
Den Schülern und Schülerinnen wird im Schulgarten die Gelegenheit zum eigenen Handeln eröffnet. Ein ganz wichtiger Aspekt, dem heute in der modernen Lernforschung immer größere Bedeutung beigemessen wird. Denn Lernen ist immer ein aktiver Prozess, den der Lernende weitgehend eigenständig durchführt. Und für selbstgesteuertes Lernen bietet ein Schulgarten ideale Möglichkeiten. Kinder haben hier die Gelegenheit, eigene Erfahrungen zu machen. Sie können ausprobieren und erproben und natürlich Spaß haben. Ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man die Kinder danach fragt, weshalb sie freiwillig bei der Schulgartenarbeit mitmachen.
Also mir macht es Spaß, was zu ernten oder zu pflanzen, weil man dann viele verschiedene Blumenarten kennenlernt. Und wenn jemandem langweilig ist, kann man auch da rein und sich die angucken und sich um die kümmern.
Jetzt weiß man auch ein bisschen mehr, was giftig ist zum Beispiel und was nicht.
Hier ist es auch schön, dass man auch mit den anderen zusammenarbeiten kann.
Man lernt halt auch, sich um Pflanzen zu kümmern und man kann auch halt daraus was ernten. Und es macht einfach Spaß.
Ein weiterer ganz bedeutender Aspekt der Schulgartenarbeit ist die Umwelterziehung. Dabei ist es ein Ziel, der zunehmenden Entfremdung vieler Kinder von der Natur entgegenzuwirken. Umfragen unter Grundschülern haben nämlich ergeben, dass etwa ein Drittel der Kinder noch nie mit ihren Eltern einen Waldspaziergang gemacht hat. Naturerlebnisse sind für viele Stadtkinder demnach eine Seltenheit. Kein Wunder, dass ein nicht unerheblicher Teil der Grundschüler zum Beispiel glaubt, Enten seien gelb. Erfahrungen, die auch Hedi Christmann gemacht hat. Sie ist Lehrerin an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt und leitet dort die Schulgarten-AG. Sie beklagt, dass vielen Kindern die einfachsten Kenntnisse über Tiere und Pflanzen fehlen.
Selbst den Klatschmohn oder die Kornblume oder andere ganz gängige Pflanzen können die Kinder nicht benennen. Auch die Bäume kennt keiner. Es ist schon traurig. Also auch die Biene von einer Hummel zu unterscheiden oder einer Wespe, das können die allerwenigsten. Und da versuche ich immer, mit den Kindern dran zu arbeiten.
Denn lernen die Kinder die Tiere erst einmal näher kennen, so wandelt sich plötzlich auch das Verhältnis zu ihnen. Fanden sie zum Beispiel Insekten oder Würmer früher einfach nur eklig und überflüssig, so hat sich dies durch ihre Tätigkeit im Schulgarten vollkommen verändert.
Zum Beispiel Regenwürmer, denkt man ja dumme Tiere irgendwie, weil die sind ja eigentlich die ganze Zeit unter der Erde und wenn sie mal hochkommen, krabbeln sie gleich wieder weg. Und wenn man so im Garten ist und so, merkt man halt erst richtig, dass die Regenwürmer halt richtig nützlich sind.
Ich hatte früher im Zimmer auch mal ein paar Spinnen und da habe ich mich immer geekelt. Hatte auch oft Angst, aber wenn das jetzt hier im Schulgarten ist, dann merkt man auch, dass die nicht so eklig sind, weil man die dann auch anfassen kann und man weiß, wie die dann sind. Also ob die gefährlich sind oder nicht.
Ein weiterer bedeutender Aspekt in der Umwelterziehung ist es, den Kindern die Natur als den Ort nahezubringen, an dem unsere Nahrung wächst. Für viele Kinder ist es eine gänzlich neue Erfahrung, sich ihr Essen selber anzubauen. Lebensmittel kamen für die meisten bislang aus dem Supermarkt und nicht aus der Natur. Deshalb freut sich die Lehrerin der Anne-Frank-Schule, dass der Anbau und das Ernten von Gemüse bei ihren Schülern sehr beliebt ist.
Wir versuchen auch immer, was wir angebaut haben, auch zu verarbeiten. Wir kochen das auch und ernten das. Gestern haben wir Johannisbeeren geerntet und da hatte ich Eis mitgebracht. Das haben wir dann gemeinsam gewaschen und gegessen. Und das sind halt Aktionen, die vielen Kindern fehlen. Und die Gemeinsamkeit, denke ich, im Tun macht denen viel Spaß.
Von den Lehrern, die Schulgartenarbeit betreuen, wird heute viel Engagement verlangt. Denn angerechnet bekommen sie die Stunden im Schulgarten auf das von ihnen verlangte Lehrpensum nicht. Vor 2 Jahrzehnten sah das an der Frankfurter Wöhlerschule noch ganz anders aus, erzählt Frank Becker.
Mitte der 80er Jahre wurden diese ganzen Projekte ins Leben gerufen. Damals gab es noch, ich glaube, 12 Stunden Entlastung für derlei Arbeit. Das heißt, die Kollegen mussten weniger unterrichten. Heute gibt es dafür überhaupt keine Entlastung mehr. Das heißt, das ganze Engagement im Bereich der sogenannten Wöhlerwildnis basiert auf freiwilliger Basis.
Lehrer wie Frank Becker und Hedi Christmann opfern also ihre Freizeit, um den Kindern die Arbeit im Schulgarten zu ermöglichen. Zwar wird ihr Engagement im Schulgarten innerhalb der Lehrerschaft respektiert, doch zum Teil nicht ganz ernst genommen.
Ich werde oft belächelt. So mit meinen ganzen Tüten, die ich immer mit mir rumtrage und meinen Gartenschuhen. Und wenn ich mal also im Hosenanzug erscheine, dann sind alle ganz erstaunt, dass ich mal keine Gartenschuhe trage. Sie sehen, denke ich schon, dass ich recht viel auch mache mit den Schülern und dass es den Schülern Spaß macht. Aber natürlich diese ganze Arbeit, die mit drumherum besteht, das wird dann halt oft auch belächelt, so von wegen, ei Gott, kannst du nicht langsam mal dich zur Ruhe setzen, musst du dir das immer wieder antun und ich mach's halt nach wie vor gerne.
Oftmals herrscht die Meinung vor, Schulgärten wären eine Folge der Ökologiebewegung in den 80er Jahren. Doch in Wirklichkeit blickt der Schulgarten auf eine viel längere Geschichte zurück. Bereits Kyros der Ältere ließ im 6. Jahrhundert vor Christus Gartenanlagen anfertigen, in denen Söhne begüterter Familien unterrichtet werden konnten. Auch die später entstandenen Klostergärten des Mittelalters dienten der Unterweisung von Schülern. Damals waren das Klosterschüler und angehende Mönche. Die ersten modernen Schulgartenideen stammen aus dem 17. Jahrhundert, schildert Maria Krah-Schmidt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten.
In der Literatur findet man bei Comenius, bei Fröbel, bei Pestalozzi immer Hinweise, dass für sie der Garten und auch die Arbeit mit den Kindern im Garten eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das würde ich sagen, sind so die Anfänge. Eine zweite Sache ist die Reformpädagogik. Die hat eben auch das Lernen mit Kopf, Herz und Hand auch in den Vordergrund gestellt. In den 20er, 30er Jahren hat der Schulgarten auch eine Rolle gespielt, ja, für den Nahrungserwerb, für die Bereitstellung der Nahrung. Und nicht unbedingt jetzt, so wie wir es heute sehen, dass da eben Pädagogik und Naturschutz und Naturerfahrung die größte Rolle spielen. Es hat, denke ich, so in den 60er, 70er Jahren war es ruhiger und so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kam meines Erachtens so diese Aufwärtsbewegung, dass da wieder ein großes Interesse daran war.
Seit dieser sogenannten dritten Phase der Schulgartenbewegung hält der Trend zum Schulgarten unvermittelt an. Immer mehr Schulen besinnen sich auf dessen pädagogisches Potenzial.
Also ich würde sagen, es ist eigentlich eine stetige Weiterentwicklung und eine Aufwärtsbewegung. Und wie ich vorhin schon sagte, habe ich jetzt sogar den Eindruck, dass der Schulgarten auch nochmal an Bedeutung gewinnt, eben aus diesen Aspekten, weil eben auch Schulgartenarbeit sich gut kombinieren lässt mit pädagogischen Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel gesunde Ernährung oder Bewegungsförderung und solche Dinge. Und der Schulgarten ermöglicht einfach viele Sinneserfahrungen und auch Aspekte, die in der Pädagogik wichtig sind, wie zum Beispiel Sorgfalt, Ausdauer, Verantwortung, Kooperationsfähigkeit oder auch Sozialverhalten sind hier wichtige Aspekte, die dort auch mit Leben gefüllt werden können.
Im September 2002 wurde in Fulda die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten gegründet, um die Schulgartenidee zu fördern. Seitdem arbeitet man daran, ein bundesweites Netzwerk Schulgarten aufzubauen und wirbt in der Öffentlichkeit für die Gärten. Man bietet Fortbildung für Lehrer an und ist Ansprechpartner für Schulen, Behörden und Verbände. Das langfristige Ziel aber lautet, Schulgartenarbeit als festen Bestandteil im Lehrplan zu etablieren, sagt Maria Krah-Schmidt.
Ja, das wäre natürlich ein schönes Ziel, wenn das gelingen würde, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in ihrer Schule den Lern- und Lebensraum Schulgarten zu erleben. Das wäre eine optimale Sache. Und dass sowas vielleicht möglich ist, zeigen ja die Erfahrungen, die es eben in den neuen Bundesländern gab. Vor der Grenzöffnung hatten die fast an jeder Grundschule einen Schulgarten. Und die Schulgartenarbeit war eben Bestandteil der Grundschulausbildung und auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten viel Erfahrung. Ich denke, vielleicht sind da auch ein paar Dinge, die wir von dieser alten Zeit doch noch ganz positiv lernen können.
In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist der Wunsch der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten schon in Erfüllung gegangen. Dort ist der Schulgarten an den Grundschulen inzwischen als Pflichtfach ein fester Bestandteil des Lehrplanes. Die beiden ersten Grundschulklassen halten sich eine Stunde pro Woche im Schulgarten auf. Die Renaissance der Schulgartenidee erlaubt es dort den Kindern schon heute, mit Kopf und Herz und Hand im Schoße von Mutter Natur zu lernen.